NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Oft trifft Ilkay Çatak mit seinen Filmen einen Nerv. In das Lehrerzimmer hat er den Kosmos Schule unter die Lupe genommen. Der viel diskutierte Film war nicht nur ein Publikumsrenner, sondern auch für einen Oscar nominiert. Im Februar dann gewann Çatak bei der Berlinale den Goldenen Bären für seinen aktuellen Film Gelbe Briefe. Der könnte aktueller kaum sein. Geht es doch um die Frage, wie wir uns verhalten, wenn autoritäre Systeme auf dem Vormarsch sind, Meinungskorridore immer enger werden, der politische Druck auch auf die Kunst immer größer. Die Debatte um die Berlinale in diesem Jahr ist ein prominentes Beispiel dafür. Jetzt ist Gelbe Briefe im Kino zu sehen. Ilkay Çatak, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Das ist ja schon länger her, dass Sie die Idee hatten zu dem Film Gelbe Briefe. Ich meine, dass Sie an dem Drehbuch gearbeitet haben, als Sie gerade auf Promotour waren für das Lehrerzimmer in den USA, also im Vorfeld der Oscars. Ist ja normal, dass Filme so einen sehr, sehr langen Vorlauf haben. Damals war Donald Trump noch nicht wiedergewählt. Ist es dann auch manchmal seltsam, wenn der Film dann in die Kinos kommt, zu sehen, in welche Situation er dann hineingerät sozusagen?
Ja, also wir haben angefangen 2021 diesen Stoff zu recherchieren. Es gab so ein paar Menschen in unserem Freundeskreis, die betroffen waren von den gelben Briefen. Das waren Entlassungsschreiben, die zum Teil sehr absurde Begründungen hatten. Also sowas wie, ja, sie haben im Backstage geraucht und deswegen müssen wir sie entlassen oder sowas.
Also Freunde in der Türkei.
Freunde in der Türkei, genau. Es gab 2015 den Putsch und 2016 die Friedenspetition, den ganz viele Akademikerinnen und Künstler unterschrieben haben gegen den türkischen Bodeneinsatz in den syrischen Kurdengebieten. Und daraufhin wurden halt fast 2000 Menschen aus Kunst und Wissenschaft entlassen. Und das war so ein bisschen unser Referenzpunkt. Wir haben die Geschichte dann geschrieben, oder ich habe so eine erste Fassung geschrieben und dabei auch gemerkt, hey, ich lebe hier in Deutschland und ich genieße das Privileg eines Rechtsstaats. Und es gibt eigentlich ein paar andere Leute, die eher bei diesem Stoff zu Hause wären. Beispielsweise mein Kollege Emin Alper, der gerade mit Kurtuluş den großen Preis der Jury bei der Berlinale gewonnen hat. Und mein türkischer Co-Produzent hat dann aber gesagt, jetzt darfst du nicht Angst vor der eigenen Courage haben, sondern du hast das Projekt mitgebracht, du hast es recherchiert, du hast eine erste Fassung geschrieben, du musst da jetzt auch durch. Und dieses Gefühl dennoch, ein Tourist in meiner eigenen Geschichte zu sein, ich bin das nicht losgeworden. Und daraufhin kam halt die Idee, dass wir den Film nach Deutschland auch ins Exil schicken, wo bereits viele, viele Exilanten leben. Mit der Begründung, dass die Probleme der türkischen Kolleginnen und Kollegen, die oftmals nach Deutschland kommen, dass die eine deutsche Realität sind. Und dann haben wir angefangen, in Deutschland die Türkei zu suchen. Also welche Türkei findet eigentlich schon in Deutschland statt? Und dass der Film dann aber eingeholt worden ist von der Realität, von Trump und von dem Autokratismus, der jetzt salonfähig ist, das hätte ich nicht gedacht. Dass das so schnell geht, hätte ich das vor allem nicht gedacht.
Wie Hamburg zu Istanbul wird und Berlin zu Ankara, darüber gleich noch mehr in dieser Stunde in der Kultur à la carte. Sie haben auch Musik mitgebracht für diese Stunde. Wir wollen beginnen mit dem zweiten Satz aus der Streicherserenade E-Dur, Opus 22 von Dvořák. Was verbinden Sie damit?
Ich habe Dvořák in einem meiner Kurzfilme an der Hamburg Media School verwendet. Das war ein Film, der hieß Wo wir sind, und das war ein ganz, ganz toller kleiner Film, ein 10-minütiger Film über eine heroinsüchtige Mutter, die ihre Tochter bei einer Pflegefamilie besucht und sich kurzerhand entscheidet, das Kind zu entführen. In dem Film habe ich diese Musik verwendet und habe seitdem auch es ist einfach eins meiner liebsten Dvořák-Stücke.
Thank you.
Im Februar gab es auf der Berlinale den Goldenen Bären für Ilkay Çatak's Film Gelbe Briefe. Jetzt ist er im Kino zu sehen. Ilkay Çatak ist heute mein Gast bei NDR Kultur. À la carte ist ja gerade schon angeklungen. In dem Film erzählen Sie von einem Künstlerpaar, von Derya, einer gefeierten Schauspielerin, und Aziz, Autor und Universitätsprofessor. Beide beruflich erfolgreich. Sie haben eine Tochter im Teenageralter und führen in Ankara ein glückliches Leben. Doch dann kommt es zu einem Einschnitt. Derya hat Premiere mit einem regimekritischen Stück ihres Mannes, verweigert danach ein Foto mit dem Gouverneur. Aziz unterstützt die in der Stadt stattfindenden Friedensdemonstrationen, die Sie gerade schon erwähnt haben, und fordert auch Studierende auf, daran teilzunehmen. Darauf erhalten Sie, wie viele Ihrer Freunde, diese gelben Briefe. Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie lange überlegt haben, wie Sie diesen Film drehen können. Hätten Sie ihn denn, wenn Sie sich jetzt dafür entschieden hätten, überhaupt in der Türkei drehen können?
Ja, wir hätten ihn schon irgendwie in der Türkei machen können. Man hätte Wege gefunden, um ihn dort zu drehen. Man hätte wahrscheinlich nicht so sehr das Geld gefunden, aber man hätte schon das irgendwie hingekriegt. Nee, der Grund war ein inhaltlicher. Also wir wollten wirklich, dass dieser Film jetzt nicht, ich meine, man läuft ja immer so schnell Gefahr, als Europäer in ein Land zu gehen, dort die Missstände anzuprangern und dann so ein bisschen kulturimperialistisch daherzukommen und zu sagen, wir erzählen euch jetzt mal, wie Demokratie funktioniert. Und um das zu vermeiden oder mit diesem Bewusstsein habe ich dieses Drehbuch dann angezweifelt. Und wie gesagt, in diesen Gesprächen mit meinem türkischen Produzenten hieß es dann, hey, wie schaffen wir es, auch einen Film über Deutschland zu erzählen? Und dann in dem Zuge haben wir über den zivilen Tod gesprochen. Das ist ein Begriff, der im Grunde beschreibt, wie Menschen vom sozialen Leben ausgeschlossen werden, wie sie mit Berufsverbot belegt werden, wie sie vor Gericht gestellt werden, aber keinen Gerichtstermin bekommen. Das heißt, wie sie in einem sozialen Limbo-Zustand leben, in dem die ökonomische Notwendigkeit einerseits immer, immer größer wird und auf der anderen Seite der Wille, dem sich entgegenzustellen, Der wird auf die Probe gestellt durch diesen Wartezustand. Und dieses Phänomen haben wir dann auch in Deutschland recherchiert und gesehen, dass es das hier auch gab, im Dritten Reich. Aber auch in der DDR. Und dann haben wir natürlich auch über die weltweiten Autokratiebestrebungen vieler, vieler Politiker gesprochen und haben gemerkt, hey, wenn wir hier in Deutschland nicht tierisch aufpassen, dann kann das uns auch schneller als wir denken wieder passieren.
Und so sehen wir jetzt also Berlin im Gewand von Ankara oder Ankara im Gewand von Berlin. Ich weiß gar nicht, wie rum es jetzt richtig formuliert ist, und Hamburg als Istanbul. Und das wird auch nicht irgendwie verkleidet, sondern Sie haben in beiden Städten auch, ich sag's mal so in Anführungszeichen, türkische Orte gefunden.
Das ist natürlich so ein Spiel oder eine Einladung zum Spiel mit dem Publikum. Für mich war ganz klar, Berlin ist Ankara, weil das ist die Hauptstadt, das ist da, wo die Politik stattfindet, das ist da, wo Macht geltend gemacht wird. Und Istanbul und Hamburg haben für mich persönlich eine ganz, ganz enge Komponente. Rein ästhetisch habe ich ganz oft das Gefühl, dass wenn ich am Hafen bin, auf irgendeiner Barkasse, dann fühle ich mich manchmal auch wie in Istanbul, wenn die Möwe dann vorbeizieht oder so. Und deswegen war das dann auch so ein Spiel zu gucken, wo finde ich in diesen Städten auch das türkische Pendant.
Es ist ja schon deutlich geworden, Sie erzählen die Geschichte relativ allgemein. Also wir fühlen uns schon in der Türkei verortet. Also Sie arbeiten ja auch mit einem türkischen Schauspielensemble. Es wird auch türkisch gesprochen, also deutsche Untertitel. Und man sieht auch diese von Ihnen schon erwähnten Demonstrationen. Zu der Teilnahme ruft dann ja, wie gesagt, der Aziz seine Studierenden auch auf. Es bleibt aber alles so ein bisschen diffus. Mhm. Ich habe mich gefragt, wollten Sie auch so in Richtung Parabel gehen tatsächlich?
Wir haben das diskutiert, ob es gut ist, einen konkreten Krieg zu benennen oder eine konkrete Zeit in der Geschichte, und haben uns dann aber dafür entschieden, dass wir die Geschichte von einem bestimmten Krieg abkoppeln wollen. Auch weil dieser Film auch in 10 Jahren eine Gültigkeit haben soll oder in 20 Jahren. Und es wäre halt auch zu einfach gewesen zu sagen, hey, hier geht es um den Ukraine-Krieg oder hier geht es um den Israel-Gaza-Konflikt oder eben all die anderen Kriege, die in der Welt stattfinden, sondern es geht in der Geschichte um den Krieg, der nicht näher benannt wird. Und es geht darum, dass sich viele Menschen mit diesem Zustand oder mit dieser staatlichen Es gibt eine Stelle im Film, da sagt der Universitätsprofessor zu seinen Studierenden, sagt er, wenn ihr das Schauspiel unseres Staates nicht miterlebt habt, dann bringt es nichts, dass ich euch etwas über Dramaturgie erzähle. Und das ist eben, dass ich oft das Gefühl habe, dass uns Staaten im Grunde etwas vor die Füße legen und wir uns damit beschäftigen sollen, um von den eigentlichen Dingen abzulenken.
Sind Sie jemand, der auch Politik dann seziert?
Ja, also ich würde schon behaupten, dass ich ein politischer Mensch bin, dass ich vieles verfolge und auch versuche, politisch zu leben, meine Filme politisch zu machen. Also beispielsweise der Film. Es gibt dieses Zitat von Jean-Luc Godard, der sagt, wir müssen nicht politische Filme machen, sondern wir müssen politisch Filme machen. Und das bedeutet in erster Linie, also mit welchen Menschen machst du die Filme, unter welchen Bedingungen machst du sie, mit welcher Haltung machst du diese Filme. Und in diesem Film war es eben mir ein großes Anliegen, auch einen Film zu machen, der in meiner Muttersprache stattfindet. Es gibt 3,4 Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland, die zahlen alle Steuern. Und ich dachte so, warum machen wir nicht auch mal einen Film, der komplett in ihrer Sprache spricht? Es gibt den Film allerdings auch in der deutschen Synchro. Ich würde natürlich immer jeden ermutigen, in die untertitelte Version zu gehen. Aber es gibt, wer nicht so viele Untertitel lesen will, das verstehe ich auch, es gibt ihn auch auf Deutsch.
War es für Sie dann auch anders, auf Türkisch zu drehen?
Ja, total, weil ich erzähle ja dort die Geschichte von türkischen Intellektuellen und mein Türkisch ist gut, aber es ist jetzt nicht so gut, dass ich mich als einen türkischen Intellektuellen sehe oder so. Ja, ich kann gut Türkisch, aber so. Und deswegen habe ich mich bei dieser Geschichte, bei diesem Film viel mehr in die Hände meiner Schauspielenden begeben. Also allen voran Özgün Amal, der Superstar in der Türkei, und Tansu Bicer, ein toller Theatermacher, die mich beide auch wirklich mit ihrer Menschlichkeit beglückt haben, mit ihrem Talent und dieses zusammen diesen Film entwickeln.
In Ihren Filmen spielt ja Musik immer eine wichtige Rolle. Und Sie haben eine Musik aus dem Film auch mitgebracht. Vikingur Olafsson, Aria.
Sie meinen den Bach, ja. Mhm. Irgendwie habe ich dieses Stück im Vorfeld des Drehbuchs gehört oder beim Schreiben des Drehbuchs habe ich dieses Stück gehört und dachte so die ganze Zeit, das ist das Gefühl, mit dem ich durch diesen Film gehe, durch dieses Drehbuch. Und deswegen habe ich das halt mitgebracht.
Vikingur Olafsson mit Bach, auch zu hören in dem Film Gelbe Briefe von Ilkay Çatak, diesem Jahr Gewinner des Goldenen Bären auf der Berlinale und jetzt auch im Kino zu sehen. Es fällt ja schon auf, wenn man sich ihre Filme anguckt, Ilkay Çatak, dass sie sich immer einen bestimmten Kosmos suchen, an dem sie dann bestimmte Fragen durchdeklinieren. Also im Lehrerzimmer ist das ganz doll zu sehen. Also wir verlassen diese Schule eigentlich so gut wie gar nicht, sondern sind sogar fast immer nur in entweder dem Lehrerzimmer oder im Klassenraum. Hier sind wir jetzt mit dem Paar und seiner Tochter schon deutlich mehr in Bewegung, aber trotzdem bleiben wir immer in diesem Kosmos Familie beziehungsweise auch Ehe. Was interessiert Sie an diesem Zoom-Blick?
Ich glaube, es ist der konzentrierte Fokus auf ein Thema, mit dem man sich dann in einer Geschichte auseinandersetzt. Bei Gelbe Briefe war die treibende Kraft, glaube ich, die Frage nach dem Politischen im Privaten. Und damit meine ich nicht nur der Umgang mit Politik, sondern auch die Auslegung von Erziehung beispielsweise. Was bedeutet es, ein Kind großzuziehen? Auf welche Schule schickt man es? Aus welchen Gründen? Was bedeutet es, eine Schauspielerin zu sein, ein Autor zu sein, ein Künstler zu sein? Und mit welcher Haltung macht man das? Ist man angepasst oder ist man im Widerstand? Und das war für mich bei dieser Geschichte so die Triebfeder. Ich weiß allerdings nicht, was es beim nächsten Film ist. Vielleicht kommt ganz was anderes. Aber die letzten zwei Filme waren schon sehr fokussiert, das stimmt, ja.
Die Berlinale liegt ja jetzt noch gar nicht so lange zurück. Und wenn ich das so sagen darf, sie wirken insgesamt schon auch so ein bisschen angefasst oder angestrengt. Also es hat ja heftige Debatten gegeben. Haben Sie das Gefühl, dass auch als Filmemacher Ihre Spielräume kleiner werden?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, also was jetzt schon schräg ist, ist, dass ich einen Film gemacht habe über ein Paar, das seine Existenzgrundlage verliert, unter anderem, weil die Frau, die Schauspielerin, ein Foto mit einem Staatsvertreter verweigert. Letzte Woche erleben wir, dass eine Festivalintendantin ihren Platz räumen soll, ihren Posten räumen soll, weil sie auf einem Foto mit palästinensischen Kollegen sich hat abbilden lassen. Und das ist schon erschreckend. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben würde, ich weiß nicht, wie es momentan ist. Ich glaube schon, dass ich gerade durch den Erfolg meiner Filme ganz gute Chancen habe, auch die Filme zu machen, die ich will. Aber eben in den USA beispielsweise sehen wir, dass dort kaum mehr politische Geschichten entstehen. Da ist eine große Angst davor, der Regierung auf den Schlips zu treten. Und ich weiß nicht, was es hier bedeutet, dass jetzt Trisha abgesetzt werden könnte. Ich glaube, es ist aber kein gutes Signal. Und ich merke auch, dass mir das Reden über diese Dinge zunehmend schwerer fällt, weil man einerseits Angst hat, ja, auf irgendwelchen schwarzen Listen zu stehen, und auf der anderen Seite, wenn du die Dinge nicht aussprichst und das Kind nicht beim Namen nennst, kriegst du den Shit von links. Und ich habe so oft das Gefühl, dass ich ja jetzt beim Reden mich nicht wirklich frei fühle.
Das heißt also letztlich, also man kann Ihre Situation natürlich überhaupt nicht vergleichen mit der des Paares in dem Film, aber es stellt sich auch immer wieder die Frage, was kann, darf, sollte ich an welcher Stelle sagen?
Ja, die stellt sich aber in erster Linie mit dem eigenen Gewissen. Was sollte ich sagen? Wo schweige ich und wo mache ich mich mitschuldig? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise diesen Film in der Türkei bewerbe, dann ist das natürlich ein ganz anderer Schnack. Dann muss man viel, viel vorsichtiger sein, auch weil ich eben eine Verantwortung trage für mein Ensemble und weil ich mich schützend immer vor die Menschen stellen würde, die diesen Film mit mir gemacht haben. Aber Sie wissen, für was für Lappalien man schon ins Visier einer Regierung kommen kann. Ich habe zum Beispiel auch jetzt von einer Kollegin gehört, dass man tierisch aufpassen muss, was für Suchanfragen man im Internet macht, weil scheinbar die US-Regierung bei der Einreise das komplette Profil eines Menschen durchscannt und guckt, wo steht der politisch. Und auf diese Weise sind anderen Kollegen schon die Einreise verwehrt worden. Gestern habe ich gelesen, dass ChatGPT mit der US-Regierung zusammenarbeitet. Jetzt heute habe ich mir gedacht, Mist, was habe ich da eigentlich in den letzten Wochen so alles reingegeben, und was die wissen so viel über mich. Wahrscheinlich wissen die mehr über mich, als mir lieb ist. Und ich habe schon so ein leichtes Gefühl, dass wir zunehmend in so eine Big Brother-Welt kommen. Und das macht mir Angst.
Beethoven. Ist das auch Musik, die Sie mit einem Film verbinden? Sie haben sich gewünscht, den zweiten Satz aus der 7. Sinfonie.
Ja, der zweite Satz aus der 7. Sinfonie ist verwendet worden von einem französischen Kollegen namens Gaspard Noé, der hat einen Film gemacht, einen extrem verstörender Film namens Irreversible. Und da hat er dieses Stück hoch und runter gespielt, auf eine Weise, die mich mit diesem Stück immer mit diesem Film verbunden hat. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das Stück ist einfach einzigartig.
NDR Kultur à la carte mit Ilka Çatak. Wir haben schon gehört, Musik spielt in Ihren Filmen eine große Rolle und andere Filmemacher spielen ja auch für Sie eine große Rolle. Also ich glaube, Fatih Akin ist ein ganz großes Vorbild für Sie. Sie haben sich, glaube ich, sehr gefreut, als er gepostet hat nach dem Gewinn des Goldenen Bären. Connects, do better. Wie wichtig ist die Arbeit von anderen Filmemachern für Sie oder so eine Vorbilder? Also ich habe gesehen, jetzt bei Gelbe Briefe bedanken Sie sich bei Christian Schwochow.
Das mit Christian ist natürlich ein sehr freundschaftlicher Austausch und er hat mich jetzt in den letzten 10 Jahren auch auf eine Weise so mentorenhaft begleitet. Was der Fatih da gepostet hat, ist witzig, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das so mitgehe, dass die Kanaken bessere Filme machen. Ich glaube, es ist einfach toll, in 2 Kulturen groß geworden zu sein und aus beiden schöpfen zu können. Also so erkläre ich mir das. Und natürlich, klar, wir haben alle unsere Vorbilder und Fatih war jemand, zu dem ich aufschauen konnte, als ich selber noch am Anfang stand. Aber es gab auch eben einen Christian Petzold, den ich auch immer bewundert habe für die Ökonomie seiner Filmsprache. Es gab einen Paul Thomas Anderson, der, ich glaube, 2000 den Goldenen Bären gewonnen hat mit Magnolia. Magnolia war ein Film, den ich damals im Kino sah als 15-Jähriger und im Englischunterricht dann einen Aufsatz darüber schrieb und 14 Punkte bekam. Da war ich sehr stolz drauf.
Das war
ein Highlight in der Schule. Und ja, und so waren das so bestimmte FilmemacherInnen, die mich geprägt haben. Auch Jane Campion mit Das Piano oder Maren Ade mit Toni Erdmann, was mich wahnsinnig vor 10 Jahren wahnsinnig begeistert hatte. Ich hatte das große Privileg, ihn im Palais in Cannes zu sehen bei der Weltpremiere. Und so ist man natürlich auch immer das Produkt von vielen Einzelteilen. Und so wird man selbst zum Filmemacher. Ich glaube auch, Filmemachen ist man als Mensch, man lernt ja auch Sprache, indem man andere nachäfft. Also wir sind ja alle kleine Äffchen. Und ich glaube, am Anfang ist man auch als Filmemacher ein kleines Äffchen. Also man guckt sich die Filme an, die einen begeistert und versucht am Anfang Dinge nachzuahmen. Und das dauert dann einen Moment, bis man selbst eine filmische Sprache entwickelt oder ein filmisches Verständnis. Und das hat bei mir halt eben auch ein paar Filme gedauert.
Wann würden Sie sagen, hatten Sie das oder die erreicht?
Also wahrscheinlich ist das Lehrerzimmer, das ist dann mein 5. Langspielfilm gewesen. Wahrscheinlich ist das so der erste Film, wo ich mich von meinen Meistern freigemacht habe. Wobei ich auch nicht sagen kann, also ich meine, man ist trotzdem, glaube ich, immer noch so, dass wenn ich einen Film sehe oder der mich beeindruckt, dann denke ich, ach, so muss man eigentlich Filme machen. Ach, so müsste man eigentlich, und ich finde immer noch, auch bei Filmen von Studierenden, ich gucke ja auch viele Kurzfilme, weil ich hier und da mal eine Jurorenschaft übernehme oder sowas. Es gibt immer wieder Momente, die ich bei Kolleginnen und Kollegen sehe, wo ich dann denke, ach, das würde ich mir gerne mal abgucken. Und das Abgucken ist, glaube ich, eben, ja, ich glaube, Picasso hat gesagt, der mittelmäßige Künstler, der kopiert und der brillante Künstler, der klaut. Und ich glaube, wir sind alles Diebe.
Prägend war für Sie eine Begegnung mit Leonie Benisch, die ja die Lehrerin spielt in dem Lehrerzimmer. Und ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt ganz richtig erinnere. Das war etwas, was sie mitgenommen hatte aus der Dreherfahrung mit Michael Haneke beim Weißen Band. Text können und im Moment sein. Sie müssen jetzt als Regisseur ja nicht unbedingt den Text so perfekt können. Aber dieses im Moment sein ist für Sie dann auch eine ganz wichtige, in Anführungszeichen, Regel geworden?
Ja, also um das nochmal in Kontext zu setzen, ich habe Leonie auf einem Empfang getroffen und habe sie gefragt, wie inszeniert Michael Haneke? Und dann hat sie gesagt, der hat im Grunde nur 2 Regeln, kenn deinen Text und sei im Moment. Und das habe ich damals, ich war damals noch Filmstudent, für meine Arbeit schon sehr früh mitgenommen, sodass ich auch von meinen Schauspielenden diese 2 Dinge in erster Linie erwarte. Und ich bin selber natürlich auch immer im Moment oder ich versuche immer im Moment zu bleiben. Ich glaube, Regie führen ist ein Beruf, wo man sehr genau hingucken muss und seine Intuition nicht verlieren darf. Also man muss wirklich gut kommunizieren, man muss sehen, was die Leute da machen. Ich nenne es der Bullshit-Radar, der muss an sein. Also wenn mir jemand etwas verkaufen will, was ich nicht glaube, dann muss ich das benennen. Und das geht aber nur, wenn man wirklich mit dem, was man da sieht, auch connected ist und wenn man das, ne, wenn man verbunden ist. Das kann man aber auch trainieren. Also beispielsweise, ich habe seit ein paar Jahren 2 Katzen und ich glaube wirklich, dass Katzen mich als Regisseur besser machen.
Ach so?
Ja. Ja, weil eine Katze ist nicht wie ein Hund. Eine Katze muss man lesen. Wenn die Katze nicht gestreichelt werden will, dann will sie nicht gestreichelt werden. Und wenn sie es will, dann, also man muss dieses Tier spüren. Und das ist für mich jeden Tag, wenn ich meine Katzen sehe, muss ich erstmal gucken, wie sind die drauf? Was wollen die gerade? Und so ist es eben auch mit dem Regieführen.
Sehr interessant. Es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis Ihnen klar war, dass Sie das machen wollen. Sie haben ja auch mal irgendwann BWL studiert und sind damit hinlänglich unglücklich geworden. Was war der Moment, wo Sie kapiert haben, das ist mein Weg? Tatsächlich der, ich glaube, das haben Sie irgendwann auch schon mal erzählt, wo jemand auf dem Arbeitsamt zu Ihnen gesagt hat, mach doch Kino?
Also ich wusste nach dem Abitur überhaupt nicht, was ich machen möchte. Ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, klassische Arbeiterklasse. Und also Kunst war jetzt nichts, was einem die Eltern so mit in die Wiege gelegt haben. Und ich glaube, als ich das erste Mal dann sagte, ich höre jetzt auf mit meinem BWL-Studium und möchte Filme machen, das war natürlich eine Katastrophe, weil ich bin auch das einzige Kind, ich bin auch das erste Kind, was dann studieren war in der Familie. Und dann das Studium zu schmeißen, war für meine Eltern, ja, es war eine Katastrophe, das kann man nicht anders sagen. Aber Film wurde dann zu meinem Emanzipationswerkzeug und ich konnte dadurch, dass ich dann gesagt habe, ich werde Filme machen, ich werde Geschichten schreiben und ich werde diesen Job schon schaffen. Ich werde irgendwann meine Krankenkasse selber zahlen. Das war auch ein Trotz, den ich da hatte. Und ich wollte es Ihnen zeigen. Und genau, ich war dann beim Arbeitsamt und der Kollege vom Arbeitsamt, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, der meinte halt so, was machst du denn gerne im Leben? Und ich sagte, ja, ich gehe gerne ins Kino. Und dann sagte er, ja, warum machst du denn nicht Kino?
Das war aber dann schon noch ein ganz schön harter Weg dahin, oder?
Wie in jeder Kunstform, man braucht einen langen Atem, ja klar. Also es hat dann natürlich die Dramaturgie der Geschichte, sieht dann vor, dass man erstmal an allen Filmhochschulen abgelehnt wird, dass man sich monatelang von Reis ernährt, auf irgendwelchen Sofas von Freunden schläft und nicht weiß, wie man den Tag oder den Monat über die Runden bringt. Und das war wirklich ein Kampf. Das war so ein paar Jahre, wo ich überhaupt nicht wusste, ob das die richtige Entscheidung war. Aber im Grunde gab es auch nur die Flucht nach vorne. Ich habe dann einen Eisstand in Berlin-Kreuzberg gehabt. Ich habe so einen kleinen Eisstand gepachtet, habe Eis verkauft, habe Drehbücher geschrieben und habe mich an Filmhochschulen beworben. Und ich habe meine damals gemachten Kurzfilme immer wieder auch an die Produktionsfirma von Fatih Akın geschickt, die natürlich nichts mit mir zu tun haben wollten. Aber ja, man, also viel Klinken geputzt, viel Stolz geschluckt und dann irgendwann mit den ersten Kurzfilmen, dann die ersten Festivaleinladungen und so kam das. Und meine Erlösung, würde ich fast schon sagen, war dann die Einladung zur Hamburg Media School, weil das war dann eine anständige Schule hier in Hamburg, die mir auch ein Netzwerk verschaffen hat. Das war toll.
Mögen Sie noch Eis?
Ja, ich liebe Eis.
Dann bin ich beruhigt. Wir hören jetzt aus dem Soundtrack von einem anderen Film, One Battle After Another von John Greenwood, ein kurzes Stück. Der zählt in diesem Jahr, glaube ich, zu den großen Oscar-Favoriten. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Was verbindet Sie damit?
Paul Thomas Anderson ist der Filmemacher, dessen es gab ja früher DVDs und auf den DVDs gab es immer die Regiekommentare zu den Filmen. Und ich habe diese Regiekommentare von Paul Thomas Anderson verschlungen. Und ich glaube, sein Enthusiasmus fürs Filmemachen, für seine Schauspielenden war so ansteckend, dass er auch einen großen Einfluss darauf hatte, dass ich Filmemacher wurde. Und sein Umgang mit Musik ist einzigartig und seine langjährige Zusammenarbeit mit Johnny Greenwood ist seit There Will Be Blood, einem meiner Lieblingsfilme, immer, immer, immer weitergegangen. Und jetzt aktuell läuft halt One Battle After Another, für den sie wahrscheinlich den Oscar kriegen werden. Und die Musik ist grandios, deswegen habe ich das mitgebracht.
Thank you.
Wir sind gespannt, ob One Battle After Another dann einen oder mehrere Oscars bekommt demnächst. Ilkay Çatak, Sie sind ja nun schon verschiedentlich in L.A. gewesen bei der Verleihung. Goldener Studenten-Oscar, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr. Dann waren Sie nominiert mit dem Lehrerzimmer, sind dann gescheitert. The Zone of Interest war einfach der noch bessere Kandidat. Was verbinden Sie mit dieser Zeit? Es war ja auch ein unfassbarer Stress, glaube ich, diese ganze Promotour im Vorfeld der Oscar-Verleihung. Ich weiß nicht, wie viele Wochen, Monate Sie in den USA unterwegs waren.
Das ist natürlich eine Kampagne, die man da macht. Also vergleichbar auch mit einer politischen Kampagne. Es wird sehr viel Geld ausgegeben für die Lobby eines Films. Man braucht finanzstarke Partner. Wir hatten in dem Fall Sony Pictures Classics, die wirklich das ja schon sehr lange und sehr gewissenhaft und mit viel Erfahrung und Expertise machen. Ich war nach 6 Monaten, das war ja, ich meine, ich hatte erst meinen Kinorelease 23 im Frühjahr in Deutschland und dann ging ab August die USA-Tour los. Also ich habe ein Jahr lang nur über diesen Film gesprochen. Und man muss ja vor jedem Publikum, vor das man tritt, so tun, als wenn man das erste Mal über den Film spricht. Also man kann ja seine Ermüdung nicht diesen Menschen, die dann den Film zum ersten Mal sehen, die spüren lassen. Und deswegen war ich so nach, also dann irgendwann so einen Monat vor den Oscars oder 1,5 Monate vor den Oscars, als dann die Nominierungen bekannt wurden und wir dann auch nominiert wurden, da passierte etwas im Körper. Da wurde irgendwie so eine Spannung freigelassen oder losgelassen und ich wurde krank und ich war zu dem Moment in Paris und bekam hunderte von Nachrichten, Glückwunschnachrichten, aber ich war einfach nur ziemlich kaputt und ich konnte das gar nicht fühlen, sondern ich lag da in meinem Pariser Hotelzimmer und ich hätte eigentlich noch französische Promo machen sollen, es ging aber nicht. Es ist wirklich, es ist ein Wahnsinnsjob, diese Kampagnen, weil man natürlich auch nach diesen Veranstaltungen, also man zeigt den Film und dann kommen die Leute auf einen zu, stecken einem Visitenkarten entgegen, dann nimmt man diese Visitenkarten, geht ins Hotel und schreibt freundliche E-Mails. Danke, dass Sie da waren, danke, dass Sie unseren Film supporten und so weiter. Ne? Deswegen, also ja, aber letztlich für mich war es dann irgendwann entscheidend, dass das Lehrerzimmer die gelben Briefe ermöglicht hat. Also der Erfolg und die Nominierung bei den Oscars hat es erst ermöglicht, dass wir die gelben Briefe auf diese Weise machen konnten. Weil die gelben Briefe sind natürlich ein Film gewesen, der erstmal nicht so einfach zu finanzieren gewesen wäre, wenn das Lehrerzimmer nicht so eingeschlagen hätte.
Sie profitieren doch wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht, oder? Also größerer Verleih, andere Optionen, auch jetzt zum Beispiel gelbe Briefe international zu vermarkten, oder nicht?
Klar, es ist schon vorteilhaft, wenn man eine Oscar-Nominierung in der Vita hat. Aber letztlich ist, und auch die äußeren, also ich vergleiche das immer mit dem Markt. Also wir Künstler sind ja auf einem Markt und es ist in dem Fall ein Kunstmarkt und wir sind wie ein bisschen wie Aktien. Das heißt, wenn die Aktie heiß ist, dann wollen die Leute bei deinem nächsten Projekt mitmachen und wenn sie nicht so heiß ist, dann lassen sie die Finger davon. Und ich denke mir, ja, ich habe vor 10 Jahren auch noch Filme gemacht mit der gleichen Beflissenheit und der gleichen Euphorie und dem Enthusiasmus. Und letztlich geht es weniger darum, was die anderen denken, sondern es ist der eigene innere Maßstab, den man erfüllen will. Also der eigene Anspruch. Und das ist natürlich nach dem Lehrerzimmer schon schwierig gewesen oder beziehungsweise es war so eine Sorge, schaffe ich das mit meinem neuen Film, den Maßstab vom Lehrerzimmer zu erreichen oder wird er jetzt unter seinen Möglichkeiten bleiben? Das war schon eine Sorge. Aber dadurch, dass wir jetzt den Goldenen Bären gewonnen haben, das war wirklich ein wichtiger Moment, weil dadurch der Film auch aus dem Schatten des Lehrerzimmers hinaustritt und jetzt auch so in der breiten Öffentlichkeit auf eigenen Beinen steht. Es gab bis dahin immer wieder auch diese Vergleiche, ne, das Lehrerzimmer. Aber also erstens sind die gelben Briefe ein komplett anderer Film und trotzdem wird natürlich auch der Erfolg eines Films an diesen äußeren Umständen gemessen.
Gibt es sowas wie ein künstlerisches Credo, was Sie haben, außer sei im Moment?
Ja, sei im Moment und schaffe es, nach jedem Projekt noch in den Spiegel zu gucken. Also ich meine, da geht es um das große Wort Selbstbestimmung. Also habe ich das mit diesem Projekt geschafft, einen Film zu machen, hinter dem ich zu 100% stehe? Habe ich mich verbogen, weil mir irgendwer irgendwas aufgedrückt hat? Oder was habe ich für einen Film gemacht? Und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass Gelbe Briefe ein Film ist, wo ich reinen Gewissens in den Spiegel gucken kann.
Ist es Ihnen je schon mal anders gegangen?
Ja, aber da will ich jetzt nicht konkret werden.
Es überrascht mich nicht. Letzte Musik. Jetzt hören wir den Anfang der Ouvertüre aus dem Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy. Verbinden Sie damit auch einen Film?
Ja, das ist das Abschlussstück vom Lehrerzimmer. Das heißt, das Lehrerzimmer endet mit dem Mendelssohn. Und mich hat dieses Stück über eben ein Jahr begleitet. Man kommt ja dann immer so, nachdem der Film zu Ende ist oder auf den letzten Minuten des Films, kommt man dann zurück in den Saal, weil dann gleich ein Q&A losgeht. Und ich habe eigentlich immer dieses Lied gehört, während der Abspann lief und man quasi auf der Treppe, auf der dunklen Treppe wartete, um auf die Bühne zu gehen. Und jedes Mal stand ich da und dachte, was für ein tolles Stück.
Der Kultur à la carte mit dem Filmemacher Ilka Csatak. Würden Sie eigentlich sagen, Sie haben mit jedem Film auch was Neues gelernt?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich natürlich auch die Filme nach diesem Kriterium auswähle. Also jeder Film muss auch eine Herausforderung darstellen. Ich mag das nicht, mich zu wiederholen. Ich suche schon jedes Mal auch entweder eine neue Machart oder ein neues Thema oder neue Partnerinnen und Partner. Ja, würde ich schon sagen.
Sie haben ja vorhin gesagt, es sei noch relativ offen, was Sie als nächstes machen. Nun habe ich aber irgendwo gelesen, dass Sie schon an einem Drehbuch arbeiten zu Was nicht gesagt werden kann von David Soller, dem Booker Prize Gewinner.
Genau, das stimmt. Auf Englisch nennt sich das Buch Flash, was ich für einen viel tolleren Titel halte. Aber gut, man weiß immer nicht, wie Verlagsleute auf diese Titel kommen. Das ist ein ganz, ganz toller Roman und eben auch mit dem Booker Prize prämiert. Mir wurde der angetragen vor einem Jahr und ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und habe sofort angefangen, den Kolleginnen und Kollegen eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, Leute, wir müssen uns hier zusammentun, das ist das Beste, was ich seit langem gelesen habe. Und das Buch, das geht glaube ich 300 Seiten, wird keine Sekunde schlechter, es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Und jetzt habe ich, also einerseits freue ich mich, dass ich diesen Roman machen darf. Andererseits ist es wie oft mit so großer Literatur, dass Filme meistens abfallen und damit muss ich aber leben. Das ist okay. Es ist ein spannendes Projekt.
Gibt es da irgendwie eine Perspektive? Also ist das Drehbuch weiterhin im Entstehen oder sind Sie weitgehend fertig? Oder gibt es da schon Ideen, wann Dreharbeiten beginnen könnten?
Also ich schreibe das Drehbuch gemeinsam mit meinem Co-Autoren vom Lehrerzimmer, Johannes Dunker, und wir sind jetzt an einer ersten Fassung dran und wenn alles gut läuft, und da hilft natürlich so ein goldener Bär auch für die Finanzierung, wenn alles gut läuft, dann können wir 27 drehen und 28 kommt der Film dann in die Kinos. Also daran sehen Sie erstmal, in was für Zyklen wir uns bewegen, und deswegen muss man sich wirklich genau überlegen, welchen Stoff man angeht, weil man mit diesem Stoff mindestens 3 bis 5 Jahre zu tun hat. Neben dem Sorley arbeite ich aber auch noch an einer Bernhard-Schlink-Verfilmung, Die Enkelin. Das machen wir allerdings als Serie zusammen mit meinem Produzenten Ingo Vlies. Und das ist auch sehr spannend, eine deutsch-deutsche Geschichte, von der wir auch hoffen, dass wir die bald auf die Beine stellen.
Eckhard Schattack, alles Gute für die neuen Projekte und was soll ich sagen, bleiben Sie neugierig.
Danke, ebenso.
Danke für das Gespräch. Das war NDR Kultur à la carte und mein Name ist Katja Weise.